so, ja, ich muss ja. Stationär heißt das, muss ich mich. Haben das jetzt? Ja, ne? Gott, eben zuliebe bleibe ich jetzt von meinem Bewegungsdrang befreit. Am Samstag wurden die RP-Leser mit einem sehr schönen Kommentar von Lothar Schröder begrüßt. Prosit Neujahr. Er ist davon ausgegangen, dass die Leute das für erklärungsbedürftig halten. Da habe ich so gedacht, als ich die Überschrift las, in unserer Vorlesung, ich gucke jetzt keinen streng an, der so guckt, als wenn er doch nicht weiß, was das heißt. Wenn Samstag jemand Prosit Neujahr schreibt, er hat es denn für die, sage ich mal, hier nicht anwesenden hilfsbedürftigen Zeitgenossen gesagt? Das sage ich, um ihre Genussfähigkeit immer wieder auf die Probe zu stellen oder zu testen oder sie anzubieten. Er hat darauf hingewiesen, dass unsere rein, sagen wir mal, kosmologische oder auch meteorologische Jahreszeiteinteilung nur eine unter vielen Optionen sind. Ab 1. Advent, wissen Sie, fängt seit Jahrhunderten das wirkliche Jahr an, das Kirchenjahr. Und da wir jetzt über andere Zeiten reden, wäre es gut, wenn Sie hypothetisch einfach umdenken. Was Sie daran lernen können, ist nicht nur, dass es Zeitgenossen gibt, die gar nicht wissen, dass es ganz verschiedene Zeitrechnungen gibt, sondern wichtiger ist daran, und das ist ja mein Interesse bei Ihnen, Sie nicht fromm zu machen, sondern genussfähig. Wenn Sie mehrere Zeitrechnungen haben, können Sie viel genussreicher leben. Zum Beispiel, dass Sie erfahren, dass jede Kultur, macht das übrigens, jede Kultur, dass Sie die rein naturwissenschaftlichen Berechnungen, das sind also kosmologische und meteorologische, Sie können genau ausrechnen, warum es dunkler wird für uns die Tage, warum die kürzer sind, hat alles mit normalen Umlaufbahnen unserer Erde zu tun. Wenn man so will, ganz nüchterne Dinge, warum die Blätter vom Baum fallen, alles, ist längst alles bekannt. Ist also nicht spannend, darüber nachzudenken. Wir haben die zweite Dimension, das ist die emotionale, die kennen wir schon viel mehr, dass manche Leute mit dieser geringen Helligkeit Probleme haben. Die merken das. Meine Schwiegermutter sagt immer, wenn ich den November überstanden habe, habe ich wieder ein Jahr gewonnen. Habe ich nicht verstanden. Aber gibt es bei vielen. Emotional gibt es das. Heute ist natürlich, wer heute schlecht gelaunt ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber die dritte ist natürlich die kulturell allein interessante. Dass jede Kultur sagt, ein Jahr nur nach meteorologischen Bedingungen zu berechnen, ist eigentlich ein bisschen unter unserem Niveau. Insoweit gibt es eine kulturelle Rechnung und ich hoffe, dass Sie die auch genießen können. Diese Dunkelheit, die meteorologische Dunkelheit wird genutzt, und die emotionale Betroffenheit, die sich ein bisschen wegen der Kälte mehr in warme Räume zurückzieht, alles das wird genutzt, um ein symbolisches Jahr beginnen zu lassen. Und dieses Jahr, nochmal, wer hier neu ist, das müssen Sie alles nicht glauben, aber nur kennen. Zum Genießen reicht das Kennen, nicht das Glauben. Sie müssen wissen, dass dieses Jahr kulturell geformt ist nach dem Anfang der Welt. Nämlich nach der misslungenen Schöpfung. Ist ja gleich misslungen, da wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken. So viel Zeit hat keine Kultur, sich das alles auszudenken. Das ist in ein paar Zeilen geschehen. Wir fangen an mit einer Katastrophe. Und diese Katastrophe zeigt, retrospektiv gedeutet, klar, anders geht es ja nicht, dass die Welt von Anfang an gewartet hat auf den Tag, wo diese Panne behoben wird. Das ist Weihnachten, wie Sie wissen. Weihnachten ist erst der erste Akt, der zweite kommt, bei der Endzeit. Das heißt, Sie müssten das mitgenießen, nicht müssen, Sie sollten das mitgenießen, dass Kulturen einen Code anbieten, dass sie das ganze Jahr jeweils, solange diese Welt besteht, die besteht ja länger, als sie von den Religionen erwartet wird, Das Christentum hat sich befreit von diesen permanenten Irrtümern. Nimmt diese Endzeit nur noch metaphorisch, aber nicht mehr wie Jesus. Jesus hat natürlich klar gesagt, das erklärt vieles, warum sich bei Paulus auch bestimmte Dinge gar nicht mehr lohnen zu verändern. Also Sklaven abzuschaffen können und Leute machen, die sehr viel Zeit haben, sich über diese Dinge zu unterhalten. Damals. Ich hoffe, Sie merken dieser Code, dass wir die Dunkelheit als die Erwartung des Lichtes, dann wird okkupiert der römische Festtag Sol Invictus, die Sonne kommt wieder, Sonnenwende. Eine Sonnenwende ist ein rein kosmologischer Vorgang, wenn man so will, kulturell uninteressant. Was macht die Religion daraus? Der Sol Invictus ist die Geburt Jesu. Darum muss sie irgendwann um 24. kommen. Besetzte Daten schon durch andere Religionen. Christentum sofort übernommen, damit sie merken, das Jahr ist mehr als nur irgendwelche kosmologischen Gesetze, sondern das Jahr ist ein sinnhaft gebautes Lebensprojekt. Es kommt ganz schnell in diesem Jahr, das ist eben kein Mohammed, der siegreich die Welt beherrscht, sondern dieses Erlöserleben, alles retrospektiv natürlich gedeutet von klugen Köpfen wie Paulus, Chefideologe. In kurzer Zeit scheitert dieses Leben nicht, weil es so schlecht ist, sondern weil die Welt, die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Er scheitert am Kreuz und Sie wissen, immer wieder hier gesagt, es dauert dann 15 Jahre, bis ein Paulus kapiert, warum das Scheitern Methode hatte und macht daraus eine Weltreligion. Die erfolgreichste Weltreligion, die es hier gegeben hat, bis heute. Verwechseln Sie nicht das kleine Westdeutschland mit seiner Sonderentwicklung, mit einer Welt völlig anderer Dimension. Ich hoffe, Sie merken, und eine vierte gäbe es noch, das ist die evolutionstheoretische, da haben Sie schon vier Optionen, die Sie genießen können, jeweils, ob Sie die schöne Stimmung genießen, ob Sie den Code, dass das Licht immer heller wird, mit vier Kerzen. Wer das nicht kann, macht natürlich gleich am Anfang alle Kerzen an. Da können Sie sehr schön sehen, ich habe ja immer Leute im Auto, wir zählen dann so ab 1. November, wo die Weihnachtsbäume schon stehen. Ab 1. November stehen die bereits. Ich habe gestern eine volle Krippe gesehen in einem Vorort von Erkelenz, voll aufgebaut in einem kleinen Ort. Wer Kleinbusland nicht kennt, ist keine Bildungslücke, ist einer der kleinsten Vororte von Erkelenz. Der Ort baut jeweils auf dem Dorfplatz eine große Krippe auf. Die ist ab 1. Advent dort. Man kann sagen, stimmt das? Das sind ja zwei Codes dann. Aber genauso bist du. Zu diesem Weihnachten zu warten, die Krippe aufzubauen, kann man auch sagen, Weihnachtslieder werden allerdings schon gesungen. Das heißt, der nächste Code wäre der fünfte, ich nehme aber noch diesen nochmal eben. Dieser ökonomische Code natürlich für Weihnachten ist für jede Gesellschaft wichtig, besonders für unsere. Und Sie wissen, die Mehrheit der Menschen hat kein Weihnachten, weil sie anderen Religionen angehören. Weihnachten gibt es nur im Christentum. Sie wissen warum. Diese ökonomische Dimension ist so griffig, dass diese ökonomische Dimension die Sinndimension so instrumentalisiert hat, dass ab 1. verkauft auf einem Sonntag natürlich die Leute in Stimmung gebracht werden, damit sie kaufen. Haben wir in dem Auto noch darüber gesprochen. Die Weihnachtsmärkte und so weiter. Ist klar, von daher ist es sehr schwer jetzt zu warten, dass eine Kerze anfängt. Dann sagen die Leute, ich kenne solche persönlich, meine Kinder haben gesagt, mach den Weihnachtsbaum an, alle vier Kerzen an und so weiter. Ist das natürlich eine institutionalisierte Verdummung. Ich würde auch mal frech sagen, das ist nicht nur schlechter Geschmack, sondern es zeigt, dass man einfach die Codes nicht beherrscht und sie zu genießen weiß. Aber nach Weihnachten fliegt ja alles raus. Bei uns in Herkelenz wird am 3. Weihnachtstag der Tannenbaum abgeholt. Alles vorbei. Sie kennen auf jeden Fall, die Codes sind noch erkennbar, aber die Einordnung geht nicht, weil die Ökonomie so stark ist. Sie nutzt so stark die Sinndimension. Vergessen Sie nicht, das Schenken von Weihnachten hat eine theologische Bedeutung natürlich, klar. Damit Sie nur merken, was man aus diesen ganzen Dingen machen kann. Es wird nie Weihnachten abgeschafft, haben Sie keine Angst. Aber irgendwann wird Weihnachten so ab Herbst gemacht, wenn man sagt, die Kaufzeit müsste man. Und die letzte Dimension ist natürlich, also neben der kosmologischen, neben der emotionalen, neben der kulturellen, diese ganz kleine Schicht, von der heute mal redet, feinste Schicht, die wir haben, hier oben, späteste Teil des Gehirns, der also Sinn produziert, den können Sie nicht irgendwo greifen, den müssen Sie leben oder genießen. Und der vierte ökonomische und die fünfte wäre dann eben die evolutionsgeschichtliche, ist eine ganz andere, das können Sie derzeit, ich hoffe, die meisten haben es bereits gemerkt, in Bonn besichtigen, in der Bundeskunsthalle, wenn Sie es nicht tun, sind Sie selber schuld. Sie sollten natürlich das Buch, wenn es geht, vorher lesen, von Harari, die Kurzgeschichte der Menschheit. Wir haben es in einer Gruppe hier ein ganzes Jahr lang gelesen, gründlich gelesen. Es lohnt sich, er ist kein Fachmann, er ist nur ein Fachmann für Kulturgeschichte. Israelischer Autor, Kurzgeschichte der Menschheit ausgestellt. Wenn Sie interessiert sind, die Relativitätstheorie nicht zu kapieren von Einstein, sondern endlich im Original zu sehen, Sie kennen die berühmten Formeln, können Sie in Bonn derzeit nicht sehen. Fahren Sie da mal hin, es lohnt sich. Dann gehen Sie gleich zu Richter, gucken sich das Fenster an, falls Sie das nicht getan haben, und vergleichen es mit Lüppertz in St. Andreas. Dann haben Sie alles gleich. Große Kunst, großes Wissen. Ich nenne das nur, die Evolutionsgeschichte hat eine ähnliche Idee, wie die Menschheit entstanden ist. Das ist das einzig ernstzunehmende Alternativparadigma zu einer theologischen Deutung, die Sie im Christentum und im Judentum kennen. Es ist nicht eine Panne am Anfang gewesen, sondern es ist nichts passiert wie Mutation und kumulative Selektion. Seit 1859 ist das die Basis der Kenntnisse, um uns zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass alles andere Unsinn ist. Das heißt nur, dass alles andere, auch die religiöse Deutung des Menschen inklusive Schöpfungsbericht, ein Code ist aus einer bestimmten Zeit, den Sie weiter genießen können. Tun wir ja. Adventszeit ist für viele unersetzbar. Wir können ihn genießen. Wir müssen nur wissen, das ist keine Beschreibung von Realitäten. Das ist eine Beschreibung oder ein Überwölben von Realitäten oder von kosmologischen Prozessen mit kulturellen Sinnstiftungen. Und wenn Sie für kulturelle Sinnstiftungen ansprechbar sind, müssen Sie das genießen können, ohne zu sagen, das war aber doch alles ganz anders. Ja, natürlich war das alles ganz anders. Ihre Liebesbeziehung zu Partnern war auch ganz anders gemeint von der Natur. Sie sollen dafür sehen, dass diese Welt nicht untergeht und Kinder reproduzieren. Und trotzdem werden ganze Schicksale über diese Beziehung, die nichts mehr mit Kinderproduzieren zu tun hat, obwohl der Hahn das immer noch nach diesem Muster war. Das ist Natur. Und seitdem die Pille da ist, haben wir den Triumph, dass wir uns von der Natur abgelöst haben, mit entsprechenden Folgen in Deutschland, wissen Sie, dass die derzeitige Generation klagt, warum so viele gar nicht sterben wollen und ihnen wahrscheinlich in den nächsten Jahren gewaltige Kosten bringen werden. Die Betten sind nicht unfruchtbar, sondern die Liebe ist so fruchtbar geworden, dass keiner mehr guckt, ob das Nachbargrundstück passt, sondern ob der Partner passt. Und die Eltern spielen ja wunderbar mit. Keiner sagt, in mein Haus kommt diese Frau nicht. Früher war das völlig normal. Da mussten die ja auch die Frau oder die Männer nicht lieben, sondern die mussten ihre Sonderbeziehung haben. Jede Gesellschaft erlaubt das dann. Die Neuen sind alle nur in einen Partner verliebt, darum ist natürlich Untreue eine Katastrophe. Früher war das der Normalfall. Damit sich keiner sagt, wunderbar alles, natürlich das wunderbar. Eine Option ist das, die wir durchspielen. Liebesbeziehungen. Die halten nicht immer. Da haben wir die ganzen Tragödien, die früher nie da waren. Ich will das mit euch sagen, damit Sie diese vielen Optionen auch auf unsere Weihnachtszeit bezogen. Das ist nicht eine Abbildung, die ist richtig und falsch. Die schönste Abbildung ist sicherlich immer die kulturelle. Und die Liebe zwischen zwei Menschen als den einzigen Grund, dass sie ihr Leben teilen wollen, ist eine wunderbare Idee. Aber Ideen blamieren sich natürlich meistens an der Realität, wenn sie überanstrengt werden. Und insoweit ist es gut, mehrere zu kennen. Das heißt, mehrere Optionen zu kennen. Insoweit genießen Sie diese Adventszeit. Genießen Sie die Idee, dass wir symbolisch mit dem Adventskranz immer mehr Licht lassen, bis Weihnachten, dann ist die Sonne auch wieder da. Wenn Sie in der Schweiz mal im Winter sind, werden Sie feststellen, in bestimmten Tälern kommt genau ungefähr um diese Zeit zum ersten Mal die Sonne. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wie die Bevölkerung diese Sonne begrüßt. Die wissen natürlich, dass auf diese Sonne Verlass ist, wissen die auch. Da ist kein Wille hinter. Die kommt, solange die Bahn stimmt. Auf die können Sie sich relativ gut verlassen. Wenn nicht, fragen Sie Fachleute. Okay, ich habe meinen Dienst getan. Herr P. hat gesagt, Prosit, Neujahr, machen Sie den Test nochmal wie Ihre Bekanntschaft. Kommt ein bisschen spät, müssen Sie sagen, aber war ja erst vorgestern. Und wenn die sagen, wir sind noch nicht so weit, sagt die, ich feiere zweimal Neujahr. Einmal das Säkulare und das andere, das Säkulare hat wenig, verdanken wir übrigens dem Papst alles, die das geordnet haben, den Kalender. Der andere ist natürlich viel schöner. Wir erwarten unseren großen Befreiungsakt. Wir ganz nah an Luther. Luther war begeistert auf Weihnachtsfeiern. Er hat den ganzen Weihnachten gepredigt. Aus Lust, den Leuten zu sagen, ihr seid befreit, habt ihr das nicht gemerkt. Können Sie sagen, ja, war vielleicht damals leichter, Weihnachten ernst zu nehmen. Klar, viel leichter. Wollen wir aber nicht zurückmachen, wollen auch gar nicht klagen, wollen nur sagen, Sie können das alles machen. Sie müssen nicht hungern, Sie müssen nicht unter der Knute eines Landesherrn leben. Sie können auch das alles mitretten, wenn Sie sich das nicht abhandeln lassen durch, das ist doch alles nur. Sondern sagen, das ist eine der möglichen Sichtweisen. Das habe ich mir noch alles notiert, noch zum Neujahr. Ich bin am Neujahr jetzt, dieses Prosit Neujahr, teilt man Geschenke aus, ich habe Ihnen was mitgebracht. Und das ist ein Angebot in 14 Tagen, Sie wissen ja, in 14 Tagen ist das, ein Angebot an Sie, dass wir über Weihnachten nachdenken, in der Weihnachtsvorlesung. Mein Versuch ist ja seit Jahren, warum ich das mache, sage ich immer wieder, ich mache das, damit Sie auch dieses Weihnachten zumindest von seinem Entstehungsprozess her, von der Idee, die dieses Weihnachten ermöglicht hat, und auch die Verkaufsorgien alle nur erklärbar machen. Die Verkaufsorgien machen nicht Weihnachten, theologisch erklärbar, aber die Sinndeutung von Weihnachten, welcher Idee sich Weihnachten verdankt, erklärt alle möglichen, wenn man will, Verflachungen bis Pervertierungen. Das heißt, der Kern ist ein anderer natürlich, klar. Und ich werde unter anderem besonders über Luthers Idee von Weihnachten reden und warum diese Idee nur noch hypothetisch zu retten ist. Auch das. Also ich will Ihnen ein Geschenk machen, dass ich Sie einlade. Und Sie wissen, ich habe gerne volle Hörsäle. Es wäre gut, wenn wir nächstes Mal einen zweiten Hörsaal anbieten müssen. Sie müssten eigentlich schon, wenn Sie eine Einladung haben und andere auch beglücken wollen, müsste jeder mindestens 1 bis 2 Personen mitbringen. Finde ich schon, dass das eigentlich normal ist. Also sehen Sie zu, ich werde es Ihnen jetzt, dieses Geschenk, anbieten. Sie sollten aber nicht mehr nehmen, als Sie brauchen. Aber 1 bis 2 können Sie auf jeden Fall nehmen. Und machen Sie auch das ein bisschen Werbung. Das Seniorenstudium wird nur weiterleben, wenn möglichst jedes Jahr. Aber die Weihnachtsvorlesung ist eine sehr niedrigschwellige, weil es nichts kostet und so weiter. Und alle kommen, können kommen. Dass möglichst viele Neuzugänge zumindest einmal hier waren und merken, in der Hochschule wird man nicht geprüft, sondern in der Hochschule kann man was wissen und lernen. Und Interesse haben und kommen und nicht nur Weihnachten sagen, ja, ist Jesus auferstanden oder irgendwas Ähnliches interessiert. Nee, heute heißt das, ihr habt aber keine Ahnung und dann geht's weiter. Ich habe hoffentlich deutlich gemacht, ich würde mich freuen, wenn wir wirklich hier ein volles Haus haben, sodass einige sagen, wir wissen gar nicht, bezahlen müssen Sie die Hochschulen sowieso. Also wenn nicht die Hochschulen nutzt, er zahlt sie über Steuern und die kosten insgesamt Milliarden, die Hochschulen. Also ich lasse dich jetzt rumgehen, der Titel heißt Weihnachten bei und mit Luther. Die dritte Präposition habe ich aus Vorsichtsmaßnahmen nicht ausdrucken lassen. Die dritte hieß natürlich Weihnachten bei, mit und ohne Luther. Aber wäre ein bisschen riskant. Also 1 bis 2 können Sie nehmen, weitergeben. Besonders kluge Enkel, kluge Kinder, die ein bisschen spirituell Nachholbedarf haben. Schuldhaft oder nicht schuld oder ihre falsche Erziehung. Alles möglich. Ich habe Ihnen immer angedroht, Sie werden in der Endprüfung, das ist die zweite Geburt von Weihnachten, beim Endgericht werden Sie gefragt, was haben Sie mit Ihren Kindern gemacht? Haben Sie Ihnen Kleider gekauft? Nicht schlecht. Haben Sie Ihnen alles Mögliche gekauft? Was haben Sie gemacht für den präfrontalen Kortex? Dass der mit dieser Welt verantwortlich umgehen kann und auch genussfähig umgehen kann. Die Reichtümer unserer Kultur, besonders hier, besonders Deutschland, besonders Nordrhein-Westfalen, ich sage es immer wieder, die reichste Kulturlandschaft Europas haben wir hier vor der Tür. Es ist die reichste Landschaft, die es gibt. Und da reden wir, ob wir ein Schauspielhaus, damit Sie wissen, wie gefährlich das alles ist. Die große Ausstellung in Bonn habe ich Ihnen genannt. Selbst wenn Sie kein Fußballfan sind, auch das ist ganz wichtig, was derzeitig passiert. Uli Hoeneß ist wieder da, ob Sie es freut oder nicht. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sofort auf Luther umschalten. Wenn Ihnen das nicht gelingt, habe ich bisher wenig Erfolg mit Luther gehabt. Ihnen müsste sofort was auffallen. A, das ist das Banalste, was auffallen kann. Kriminalität ist ein Oberbegriff für ganz verschiedene Dinge, die die meisten gar nicht kriminell halten. Was Uli Hoeneß getan hat, war nicht ganz fein. Die meisten sagen, naja, ich kenne das, ich war lange genug im Gefängnis, nicht selber eingesperrt, habe ich zu wenig Mut, aber ist auch so uninteressant, an dem ich es kann. Aber ich habe jahrelang mit Studenten im Knast gearbeitet, Jugendknast natürlich, weil wir endlich mal kennenlernen wollten. Man redet nur über andere Dinge, die man nicht kennt. Und ich habe nie einen richtigen, gekonnten Knackig kennengelernt. Und dann haben wir jede Woche Seminar im Knast gemacht mit den Knackis. Unsere Frauen waren begeistert von dem, das nur nebenbei. Die haben ihre ganzen Vorurteile erstmal beiseite geworfen und gemerkt, dass das zum Teil sehr attraktive Typen sind. Ich will damit nur sagen, dort habe ich gelernt, eine Hierarchie von schändlichen Taten und eine Bank zu plündern oder zu sprengen, ein Tresor, das ist feinste Elite im Knast. Kinderficker ist unten. Bei Uli Hoeneß können Sie sagen, nur in den Staat betrogen zu haben, würde jeder Knacki sagen, was soll daran schlimm sein? Der erste Punkt, was er getan hat, sagen die meisten, ach Gott, ja, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es ja auch tun. Sagen die meisten ganz ehrlich. Das heißt, diese Moral, die wir brauchen in einem demokratischen Staat, die kann man nicht verordnen, die muss man irgendwann kognitiv mal lernen, was dieser Staat wert ist. Hannah Arendt, nur Schwache brauchen einen starken Staat, nicht Starke. Hoeneß braucht keinen Staat, das kann ich alles selber betrachten. Was er braucht. Aber die alle hier sitzen, die Mehrheit braucht ihren Staat, der ihre Rechte schützt. Wer das kapiert hat, weiß auch, warum er zahlen muss. Aber noch viel wichtiger ist, weil sie da sehr viel an Luther schon kapieren. Was Hoeneß getan hat, davon redet Luther gar nicht. Was Hoeneß getan hat, das kann man durch Absitzen der Strafe in einem Gefängnis, und wenn man so klug wie Hoeneß ist, der sich vorbildlich verhält, er hat auch ein soziales Talent, hat niemand bestritten, unglaublich begabter Kopf, besonders sozial. Die Leute sind ja nicht umsonst in ihn vernackt. Seine Ersatzfamilie, da hat nebenbei auch ein richtiger, aber die Ersatzfamilie geht ja für ihn ins Feuer. Muss ja Gründe geben. Bei Kinderficker wäre das aus. Strafbetrügen würden alle sagen. Das heißt, dieser Punkt, dass er eine Strafe abgesessen hat, sich nicht gedrückt hat, sogar mehr getan hat, vorbildlich ist klar, und kommt zurück und wird fast mit 100% wieder das, was er war. Das gelingt Ihnen, ich hoffe, Sie merken es, das gelingt Ihnen nur, wenn Sie sagen, wie bei Frau Käßmann, das war der nächste nicht ganz so schlimmer Fall, ich habe Ihnen auch gesagt, diese Gesellschaft ist religiös bis in die Knochen. Pater Peccavi und Ego te absolvo. Das ist die klassische Formel der Beichte. Ich bekenne meine Schuld, wir vergeben dir. Klappt 100%. Es wird nicht vergeben, habe ich nicht nötig. Hoeneß hätte, vom Typ her macht er keine Fehler. Es hätten andere total, wir kennen solche Leute, ich nenne sie nicht, die sich blamiert haben und dann abgestraft werden. Das heißt, eine Gesellschaft ist so stark in der Kraft der Sündenvergebung, wenn die Reue da ist. Und Sie kennen das bei Prozessen, der Angeklagte, haben wir Frau Scherpes, sie zeigt keine Reue. Schäfer. Also, Sie kennen den besonderen, schwieriger Fall. Das heißt, wir erwarten, ich hoffe, Sie merken zumindest das Grundangebot von Religionen. Luther besonders. Du bist Sünder durch und durch, theologisch gesprochen, für Luther. Sie werden es merken, das Paradox von Luther ist, das ist deine Chance, dass du Sünder bist. Wenn, verrate ich noch nicht, Lutherkenner kennen das, wie es weitergeht. Entscheidend ist, wenn Sie die Bibel sich angucken, Jesus, seine Gleichnisse, alle die dürfen von ihm stimmen, weil dieser Typ Gleichnisse zu erzählen, sonst hat eine bestimmte Struktur. Sie werden immer finden, alle Gleichnisse haben die gleiche Struktur fast. Er hat ein Problem mit Leuten, die selbstsicher sind. Genau das hat Luther. Er mag Leute, ich habe es ihm gesagt, die sich klein machen. Die sich am Ende eines Tisches hinsetzen und dann gebeten werden, geh nach vorne. Das ist das klassische Muster. Das heißt, was Hoeneß und ähnliche Leute beherrschen, wenn ich eine dumme Sache gemacht habe, das machen sehr viele, und wenn sie auch noch dummerweise rauskommt, geschieht schon bedeutend weniger. Und es ist im Kern ein Peanuts. Staatsbetrügen ist leider ein Peanuts in Deutschland, woanders noch viel mehr. Da kommt es erst gar nicht zum Betrug, sondern da erwartet niemand, dass er auch was hergibt, Griechenland. Sondern der entscheidende Punkt ist, dass ein Mensch, der seine Fehlerhaftigkeit, da sind Sie ganz nah an Luther wieder dran, ganz nah an Luther. Die Rettung sola gratia kommt dann. Nur durch Gnade. Nichts anderes wird Ihnen hilflich sein. Was bei Hoeneß passiert, sein Triumphtag nach ein paar Jahren an der gleichen Stelle, zu Tränen gerührt alle, wir haben ihn wieder. Kein Wort mehr über die Geschichte. Das gelingt ihnen nur in einer Gesellschaft wie unserer, die zu viel Pannen von selbstherrlichen und selbstbewussten Leuten hat, die sich bis auf die Knochen blamiert haben. Käßmann war der feste Fall, weil eine Bischof bestimmte Dinge sagt, müsste eigentlich vorher ausselektiert sein. Nein, auch sie ist kein Übermensch, sondern sie ist eine Frau, die die gleichen Fehler macht wie andere. Sie hat nur das Talent zu sagen, für das Amt bin ich vielleicht nicht ganz geeignet, und andere sagen, das ist gut, dass du das selber merkst. Und als Bundespräsidentin wäre sie sicherlich sehr ungeeignet gewesen, hat sie ja auch Gottlob früh genug gemerkt und Frau Merkel gesagt, auf mich sollte man nicht zählen. Haben fast alle von ihr erwartet, dass sie es sagt und nicht sagt, doch, das könnte ich auch noch nebenbei machen. Ich hoffe, Sie merken, dass dieser Fall Hoeneß hochinteressant ist für unsere Moralkultur. Wir sind alle kleine Sünderlein, damit ist die Sache natürlich nur runtergespielt. Aber es gibt ein paar Dinge, die nicht verziehen werden. Entweder über die Tat, Kinderficken ist eines, der wird nicht verziehen, auch im Knast nicht. Das zweite ist, wenn Sie keine Reue zeigen. Von daher verstehbar, dass der Katholizismus dem Protestantismus entgegengekommen ist und die Beispiele auch abgeschafft. Im Protestantismus mit Zustimmung von Luther, im Katholizismus mangels Bedarf. Die Beispiele werden nicht mehr gebraucht. Das heißt, die Bevölkerung ist nicht amoralischer geworden, sondern die regelt ihre eigenen moralischen Probleme mit ihrer entsprechenden Methode von Reue. Nicht sechs Vaterunser, sondern regelt das Problem. Okay, ich wollte Ihnen dann noch, weil manche gefragt haben zu Luther, Literatur, ich nenne Ihnen mal einen Text, oder ich nenne Ihnen vorher vier Texte, weil das sehr preiswert ist. Sie können die wichtigsten Traktate von Luther, also von der Freiheit eines Christenmenschen. Dann, sehr wichtig, der Sermon über das Dolmetschen, also das Übersetzen, ganz wichtiger Sermon, über die babylonische Gefangenschaft und so weiter, die Freiheit. Können Sie alles bei Reklam in kleinen gelben Heften, haben wir noch Bar oder nicht? Ist nicht angekommen hier noch? Kommt noch? Ich brauche für Krefeld noch. Auch noch? Also Sie können die kleinen, wichtigen Schriften von Luther, alle 1520 geschrieben, besonders die Freiheit eines Christenmenschen, die babylonische Gefangenschaft und so weiter, können Sie bei Reklam, glaube ich, 4 oder 6 Euro. Dann können Sie die Tischgespräche von Luther, hochinteressant. Also die Luther hatte, komme ich noch zu, aber damit Sie schon, ja, noch mehr. Luther hatte natürlich jede Menge Äckermänner. Äckermänner heißt der Plural von Äckermann, das ist der immer Goethe, neben Goethe saß. Wenn Goethe sich rülpst, hat er das natürlich aufgeschrieben. Ganz wichtige Leute damals, heute gibt es das nicht mehr, weil es die Leute nicht mehr gibt, die ihr Leben für andere spenden. Natürlich hat Luther von seiner Wichtigkeit, war er so überzeugt wie kaum ein anderer. Und andere haben es gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Kopf ist. Das heißt, wir wissen alles, was er am Tisch, fast alles, was er am Tisch gesagt hat. Er war nie allein. Kommen wir dazu. Stellen Sie sich nur vor. Luther ist ein völlig öffentlicher Typ. Und insoweit wissen wir auch sehr viel über Tischgespräche, über Frauen, was so alles mal kommt, alles festgehalten. Alles aufgeschrieben. Reklam also. Dann nenne ich Ihnen noch, wenn Sie ein bisschen anspruchsvoller sind, und es gibt ja Menschen, die haben wirklich, ich hoffe, hier drin ist keiner, der hat die Bibel nicht zu Hause. Gibt es Leute? Wenn Sie interessiert daran sind, für ganze 22 Euro die neue Revision der Lutherbibel. Ich habe sie gesagt, die ist vor 14 Tagen vorgestellt worden. Die ist insoweit interessant, als da immerhin, Sie können sagen, warum lässt sich denn, da haben 1100 Leute dran gearbeitet, entsagungsvoll, wenn man da nicht durch berühmt wird, dass man 5-6 Jahre. Die haben die ganzen redigierten Luther-Übersetzungen wieder rückredigiert. Und was herausgekommen ist, immer mehr an Luther wieder zurück. Hätte man das gewusst früher, ich habe unsere gleich mitgezählt damals, hätten wir das gewusst, dass man so gut wie Luther gar nicht sein kann. Und den Abstand gewollt, aber damals hieß es Pep in die Bibel. Pep kriegt man nicht in die Bibel, ist nicht drin. Die Pep muss man über Kopf reinbringen, wenn man die Zeit kennt, sonst geht das überhaupt nicht. Ich kann Ihnen also empfehlen, die neue Redigierte, die ganz stark wieder zu Luther zurückgeht, die bekommen Sie für 22 Euro. Die heißt Martin Luther, die Bibel. Wenn Sie die nicht haben oder überhaupt keine haben oder Ihre Kinder sagen, kennen wir nicht, sollten zumindest überlegen, wenn Sie mal was nachschlagen wollten, ist das ein empfehlenswerter Text, der ungefähr den heutigen Stand des Wissens, der Theologie über Luther und seine genialen, ich habe Ihnen ein paar erzählt, es gibt ganze Lexika, die Luther erfunden hat, die Sie alle sprechen im Alltag. Großartige Sprachgenie. Also für Linguisten und Übersetzer und dieser Traktat über das Dolmetschen, Dolmetschen heißt Übersetzen bei Luther, wo er sich mit Leuten anlegt, da sagt er, die können doch nicht mal Deutsch, geschweige denn Griechisch oder Hebräisch, beides kann ich, manches nicht so gut, aber immerhin, er konnte es. Aber er sagt, ich kann übersetzen, was die nicht können. Ja, ganz arrogant. Es gab zig Übersetzungen, Luther war nicht der Erste, um Gottes Willen. Aber seitdem die Übersetzung da war, waren die anderen, konnte man vergessen. Sie können nichts Besseres tun, wenn Sie Sprache genießen wollen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Und zwar eine Sprache, die er fast erfunden hat. Die Bibel war nur im Latein da. Es war die einzige Übersetzung, das ist die Vulgata. Das ist die klassische Übersetzung. Also, ich kann Ihnen das empfehlen, damit habe ich das auch. Dann ist nicht ganz traurig, aber ich sage es Ihnen. Einige wissen das vielleicht. Hier vorne hat über eine Dame gesessen. Einige kennen Sie, die hieß Frau Schmitz. Manche lachen, ja, Frau Schmitz, weiße Haare. Frau Schmitz ist in Hennef gestorben. 94 Jahre. Sie merken, wenn man so alt werden kann und darf, ist das nicht so sehr, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe sie vorne immer genossen, weil sie mir erzählt hat, da war sie so um 80 rum, was sie alles so tut, weil sie so gut gesundheitlich ist. Ich sage Ihnen das nur, sie war jede Woche, glaube ich, 4 bis 5 Stunden im Krankenhaus, Krankenbesuche gemacht. Sie sagt, ich muss das zurückgeben, was ich alles habe. Ich fand das toll. Und sie hat höllisch aufgepasst und sagte, ihr nicht gefiel, dann kam sie und sagte, das finde ich aber nicht gut, was sie gesagt hat. Ich habe ihr ab und zu noch geschrieben nach Hennef, weil sie sagte, ich möchte so gerne dabei bleiben, aber ich kann nicht mehr alleine leben. Ich nehme an, einige kennen sie es nur, weil sie sagen, ich finde es schön, die Tochter hat es mir geschickt. Wer will, wer sie kennen will, kann es erfahren, nächsten Montag ist die Beerdigung in Reit. Sie war hier vorne eine feste Institution, die kennen Sie auf jeden Fall. Und sie kritisch, konnte dann auch sagen, nein, 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 das war streng protestantisch. Und wenn ich mal sagte, ja, ja, die Protestanten haben doch schon so einige Unten. Fand ich gut. Also ich nehme an, sie hört uns jetzt, oder wie Sie wollen. Ich wollte Sie nur mitteilen, sie war eine der längsten. Eben kam noch eine Dame, die sie immer begleitet hat, nachher im Alter. Die wollte mir aus der Zeitung, aber ich sagte, ich habe schon, hat mir extra noch aus der Zeitung den rausgerissen, aber ich habe ihn ja gerade. Dann zum Schluss noch eine kleine Enttäuschung. Ich hatte am letzten Donnerstag erwartet, dass bei mir die Telefone losgehen oder die E-Mails. Donnerstag ist der Tag, wo die Zeit ausgeliefert wird. Da keiner kam, war ich doch ein bisschen erstaunt. Ich habe vorhin mal einen Satz gesagt, da kam ich, das ist natürlich ein bisschen viel, und dachte, ich soll alles vernetzen, das geht nicht. Ich habe einen Satz gesagt, den die Zeit mir zuliebe sofort falsifiziert hat. Wissen Sie noch, worum es ging? Es ging um einen klugen Satz von Frau Julia. Jetzt müssen Sie noch ein bisschen zurückgehen, damit Sie merken, von Frau Klöckner kommt man zu allen wichtigen Themen. Von jedem Thema kommt man zu jedem anderen wichtigen Thema. Sie müssen nur vernetzen. Ich hatte gesagt, es gibt, die hatte gesagt, Männer, die Frauen, die Angst vor Frauen haben oder sich zu schwach fühlen, sollten mit einer Binde rumlaufen. Da habe ich kühnerweise gesagt, aber das stimmt immer noch, ikonografisch gibt es keinen Mann mit Binde. Wer den Satz im Kopf hatte, hätte am Donnerstag sagen müssen, da ist er. Jeder kann jetzt überprüfen, ob überhaupt, als er den...
Den habe ich gesehen, aber nicht verbunden.
Gut, man kann auch nicht alles verbinden. Nur da ich einen guten Draht zur Zeitredaktion habe, gesagt, das zu falsifizieren, hier ist der erste Mann mit Binde. Und bezogen auf, ich hoffe, Sie genießen das, bezogen auf das Thema, ein schlimmes Thema, sicherlich, von Luther. Luthers Blindheit, das ist damit natürlich gemeint. Luther hat kein Problem mit Frauen gehabt. Die haben ihn einfach nicht interessiert. Nachweislich nicht interessiert. Er hat ein Problem, eine Blindheit. In diesem Artikel ist eine Abrechnung nicht mit Luther. Luthers Abweg, seltener Ausdruck, Luthers Abweg. Wer sich für den Artikel interessiert, nicht mehr, denn die Abrechnung mit Luther ist nicht, sondern die Abrechnung mit der protestantischen Kirche. Dass Luther, kann ich jedem erklären, aber das ist unser Thema, dass Luther plausible Gründe hatte, aufgrund seiner Voraussetzungen, die stehen bei Paulus alle, ein Riesenproblem mit den Juden zu haben. Ich habe immer gesagt, Paulus ist im Kern als Jude ein Problem für die Juden gewesen. Und was für eins. Und besonders so ein intellektueller Kopf. Das heißt, Luther ist nichts anderes wie Paulus. Aufgrund theologischer Gründe ist er natürlich ein Judenhasser. Entscheidend ist, und darum ist dieser Artikel sehr gut, dass er sagt, was ich auch immer gesagt habe, Luther ist nicht verantwortlich weder für das Gute, was er geschaffen hat, wie das Schlechte. Ist er nicht verantwortlich für. Sondern die, die ihn instrumentalisiert haben. Die protestantische Kirche, das ist ein sehr kritischer Artikel, keine Angst, von einem Theologen der protestantischen Kirche. Pater Beccari, könnte man hier drüber schreiben. Der Protestantismus, in Kurzform gesagt, hat aus der Tatsache, dass die Landesfürsten Luthers Reformation durchgesetzt haben, nie, Kotau vom Katholizismus, die katholische Trennung zwischen Politik und Staat mitgemacht. Bis heute nicht. Das Schöne ist, er sagt, es ist kein Zufall, dass die Republik von protestantischen Eliten regiert wird. Und die zwei Bundespräsidenten, die nicht protestantisch waren, waren erstaunlicherweise auch Rheinfälle, intellektuell wie moralisch. Alle anderen sind Protestanten. Ich muss nicht nochmal das Lied nachsingen, dass die intellektuelle Schicht in Deutschland bis weit ins 19. Jahrhundert nachweislich protestantisch war. Werde ich Weihnachten drüber reden, warum das natürlich alles ganz einfach erklärbar. Sie wissen aus dem Dritten Reich, das schlimmste Kapitel, Sie wissen auch, die protestantische Kirche, die Leitung, nicht die bekennende Kirche. Bekennende Kirche darf man nicht vergessen, die steht Gottlob im protestantischen Gesangbuch drin, die großen Texte der bekennenden Kirche. Die bekennende Kirche ist eine Minderheit gewesen an der Zahl der deutschen Christen. Deutsche Christen, das waren dann nur Nazis in Pastorenformat. Entscheidend ist nur, was Sie daran lernen können, damit wir immer sagen, wofür ist Luther verantwortlich? Dafür nicht. Aber entscheidend ist, und das ist das Spannende, wie offen hier ein evangelischer, sagen wir mal, ein evangelischer Theologe mit der eigenen Geschichte umgeht und sagt, wie konnte dieses Staatskirchentum, was es war, Landeskirchentum war Luther, bis heute Landeskirchen, hat sich nie davon befreit, der Protestantismus. Und die Nähe zur Politik, er nennt das die unkritische Nähe zur Politik. Die Katholen sind nie staatstreu gewesen, Vaterlandsverräter, ist klar. Da gab es Gründe zu und so weiter. Ich finde es sehr interessant, natürlich das Bild, ein Mann mit Binde. Man kann nicht irgendwelche Protestanten hier mit Binde, da muss man Luther nehmen. Aber der Artikel sagt, Luther, reden wir gar nicht drüber. Aber die Trennung von dieser dunklen Seite Luthers, die dann später, wie ich Ihnen ja gesagt, in Erfurt und Magdeburg mit Steinen gemacht wurde, ist Zeugen, dass die Kirche natürlich gelernt hat. Aber die Nähe, ich glaube, das ist erkennbar, auch Herr Hinze, der gerade gestorben ist, ist natürlich, man hätte sagen können, wenn er gut ist, muss er protestantischer Pfarrer gewesen sein. Genau, das war er, wer es nicht wusste. Die Zeit hört jetzt auf, das protestantische Pfarrhaus ist natürlich auch vorbei. Aber die Generation, die Hinze noch darstellte, ich sage Katholiken hier im Raum nichts Falsches, die katholischen Priester dürfen das nicht mal. Strikt verboten, sich politisch irgendeiner, heißt sofort Niederlegung seines Priesteramtes. Das heißt, alles, was die Protestanten erwarten, dass ihre Pfarrer politisch aktiv werden, gucken Sie in der DDR an, ist den katholischen, also Herr Marx, der sicherlich gerne machen würde, strikt immer verboten, ein Amt anzunehmen. Er könnte also gar nicht kandidieren, wie Gauck damals. Mit allem, das klar ist. Haben Sie was dagegen?
Ja, er war nicht im Fahrdienst. Er war nicht im Fahrdienst, Gauck. Und Hinze auch nicht. Aber Hinze war 5 Jahre im Fahrdienst.
Ja, ist aber doch.
Und danach ist er ausgetreten aus dem Fahrdienst.
Ja,
das er gehörte nicht mehr dem Pfarreramt an. Er hat seinen Titel als Pfarrer. Ja. Den behält er lebenslang.
Ja, bitte. Aber ich meine, es ist doch kein Gegenteil. Dass einer einen Bundespräsidenten eben Nebenberuf machen, geht ja wohl nicht. Wenn Sie sauer sind, ich will Sie nur. Nee. Klang so. Nur nein. Ich will nur sagen, ein Katholischer darf es überhaupt nicht annehmen. Natürlich wird sein Amt ruhen. Man kann doch keinen Bundespräsident machen und nebenbei eine katholische Gemeinde in Erkelenz von 28.000 Leuten. Wir hätten so einen Kandidaten, der das gerne machen würde. Ich wollte Ihnen nur noch auf diesen Umweg sagen, wie wieder auf Sendung, das ist wichtig jetzt, wenn Sie daran sehen, wie unterschiedlich das Amt des Priesters in der katholischen Kirche und von Luther her geprägt ist. Völlig anderer Begriff, der Priester, den gibt es überhaupt nicht als Priester, als Funktionär. Und da ist er nicht, er muss bestimmte Aufgaben machen. Gibt keine Priesterweihe. Stellen Sie sich mal vor, was der Katholizismus sagt. Luther, alles sofort, weg damit. Wollte ich Ihnen nur mit diesem Nebensatz, die Katholiken dürften nicht mal, selbst wenn sie es könnten sagen. Die können ihr Amt nicht, nein, er darf es nicht. Auch ein Priester ist es lebenslang. Aber nicht wie bei Luther, dass er das dem Pfarrer titelt, sondern die Weihe. Sie kennen doch die Filme aus den 60er Jahren, wo ein Priester untreu wird und feiert Messe im Kino. Das waren damals heiße Themen. Das gilt, die Wandlung gilt von einem Abtrünnigen. Einmal geweiht, für immer geweiht. Wunderbar, die Idee. Nur damit man merkt, alle die Probleme hat Luther nach und nach. Weg, völlig andere Funktion des Pfarrers. Okay.
Sie haben eben die bekennende Kirche in der Judenfrage.
Nein, nicht in der Judenfrage.
War nicht eindeutig.
Nochmal. Nicht reingenommen. Ich habe nur gesagt, in der bekennenden Kirche waren bedeutend weniger aktiv als bei den deutschen Christen. Das ist mein Satz gewesen. Was anderes. Mit Judenfrage jetzt nichts zu tun. Ja? Keine. Sie merken immer, hören, bitte genau zu. Ich habe nur, wie viele waren engagiert in der bekennenden Kirche? Großartiger Text, wo Sie ihn heute noch nachlesen können. Evangelischen Gedanken steht da drin. Großartiger Text.
Barmer
Erklärung. Von den anderen steht natürlich dort nichts drin, deutschen Christen. Nur, dass es, ich will Ihnen nur immer die Linie bewusst machen, die von Luther ausgeht. Und ich hoffe, Sie merken, das hängt von seinem Nachbarn auch ab, der Kurfürst Friedrich der Weise. Der hat in Wittenberg ihm alle Ressourcen angeboten. Nicht theologische Interessen, aber politische. Wichtig ist nur, dass diese entsprechende politische Schutzmacht, Kurfürsten, dass die bis heute eben, das ist an dem Artikel interessant, bis heute durchschlägt. Und der Kulturkampf in Deutschland, wissen Sie, der hat damit zu tun gehabt. Darum eben die gesamten katholischen Schulen an der Grenze zu Holland, in Holland. Kollege Ludwig können Sie besichtigen. Es war nur so lange lebbar, als in Deutschland katholische Schüler Probleme hatten am deutschen Gymnasium. Lange her, aber immerhin. Der Riesenbau war gebaut, nur für deutsche Schüler. Okay, ich habe jetzt Ihnen wichtige, hoffe ich wenigstens, wo man merkt, was man alles von Hoeneß bis zur bekennenden Kirche, hängt alles zusammen, hängt alles zusammen. Nur ein bisschen vernetzen. Komme jetzt zu dem, was wir vorgestern Mal habe ich Ihnen, da ist sie, die große Szene gezeigt. Um den Text geht es nochmal. Die große Szene gezeigt, Kapitel 2 sind wir, der Anlass dieses Jubiläums und der Anlass dieser Vorlesung sind die 95 Themen. Und ich habe Ihnen gesagt, es ist wichtig, dass Sie die Funktion und das Interesse Luthers, und ich habe Ihnen soweit, fasse es nochmal eben zusammen, er will eine Disputation machen, worüber, das steht dann eben im Anhang, die 95 Thesen. Und er lädt Kollegen dazu ein, und wer nicht kommen kann, soll schreiben. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Reaktion null war. Ich hatte gefragt, haben Sie Erklärungen? Ich favorisiere diejenige, die sagte, das Thema war zu heiß. Nicht, dass die Thesen als solche revolutionär sind, aber sie tangieren bestimmte Machtvorbehalte der römischen Institution. Da bin ich beim zweiten. Diese öffentliche an Kollegen, auch Erfurt hat nicht reagiert, die waren, nehme ich an, klug genug zu sagen, ein junger Spund, der hier gerade ein paar Jahre Prof ist, sollte sich sehr zurückhalten mit solch heißen Sachen. Wer die politischen Machtverhältnisse kannte, wusste wahrscheinlich, in wie viel Fettnäpfchen man da reintreten kann. Eine Erklärung. Die zweite wichtige ist nicht der Bischof von Brandenburg, sein Chef, aber hat keine Rolle gespielt, der hat andere Probleme. Die wichtigste ist die dritte Adresse, habe ich Ihnen genannt, Albrecht von Brandenburg, unglaublich wichtiger Mann aus Mainz. Ich habe Ihnen den Rahmen kurz geschildert, hochverschuldet aufgrund der vielen Zahlungen an Rom für seine Ämterhäufung, die alle illegal sind, aber wie, man kann natürlich jede Illegalität ermöglichen. Die wird dadurch nicht legal, aber sie wird konzessiv akzeptiert, die Illegalität. Er hat also sich bis über die Ohren verschuldet beim Bankhaus Augsburg. Fugger. Wir sind an der Nahtstelle, dass der Vorschlag des Papstes an den Erzbischof von Mainz wohl so ungefähr das Agreement gewesen sein muss. Ich hätte nichts dagegen, einen Ablass auszuschreiben, wenn du ihn durchführst und wir uns über die entsprechenden Summen, die Anteile einigen. Sie haben sich geeinigt. Ein Drittel bekam Fugger, ein Drittel bekam Albrecht für seine Schuldentilgung. Und ein Drittel ging nach Rom. Das ist die Lage gewesen, soweit waren wir. Und ich hatte Ihnen gesagt, eine Stelle jetzt noch oder ein Adressat, den müssen wir noch nennen, den haben wir noch gar nicht genannt. Das wäre also der erste Adressat, der nicht reagiert. Der zweite, der sagt, wir können das Geld schon gebrauchen, was da reinkommt. Und das war erkleckliche Summchen. Der dritte Adressat war überhaupt nicht gemeint. Das ist nämlich wir würden heute sagen, die Öffentlichkeit. Das ist wieder das, ich hoffe, Sie erinnern sich daran. Ohne einen florierenden Drucktechnik, also ohne Cranach und Co., Luft und wie sie alle heißen. Wir haben 7 Druckereien nachher in Wittenberg. Die haben nur Luther gedruckt. Reich geworden dabei. Auch das, auch die Reformation hat heute unglaublich reich gemacht, klar. Das heißt, die Öffentlichkeit, ich habe es Ihnen gesagt, dieser Text ist für die Wittenberger völlig unverständlich gewesen. Ist auch für sie gar nicht gemeint gewesen. Luther war sehr erstaunt, dass in Leipzig, Magdeburg, Nürnberg Übersetzungen seines Textes, das hat ihn sogar geärgert. Mit welchem Recht übersetzen die meinen Text? Das ist eine Disputation unter Kollegen. Das wollte er haben. Fachleute. Ich hoffe, Sie merken jetzt schon, spannend ist dieser dritte Adressat, der ja keiner war. Leser dieses Textes haben sofort gemerkt, aus welchen Gründen auch immer, entweder politischen Gründen oder ja, im weiteren Sinne auch politischen Gründen, haben gemerkt, dass dieser Text nötigst übersetzt werden muss, damit ihn viele lesen können, um zu sagen, könnten wir, ich sag's mal so, auf diesen Wagen aufspringen, der hier ein ganz spezielles Thema der Ablasstheorie. Wird noch gar nicht genannt hier, aber die merken es ja innen drin, dass da so manche Stellen riskant werden können, was die Macht dieser Institution in Rom angeht. Wer auch immer, das auf jeden Fall gab es Leute, die gemerkt haben, diese 95 Themen enthalten ein Potenzial, was man, wenn man deren Interesse teilt, nicht stumm oder nicht latent lassen sollte. Haben es übersetzt. Luther war sehr erstaunt, bis er merkte nachher, nun ja, Denn scheint es ja, habe ich keine schlafenden Hunde geweckt, sondern ich habe ein heißes Thema angepackt. Diese Öffentlichkeit, die kennen wir ja, Sie kennen sie auch, wo Luther in dickste Probleme kam. Die Öffentlichkeit waren primär die Unruhen der Bauern. Und die hatten, oft ist hier der Name genannt, Thomas Müntzer, in DDR, der große frühneuzeitliche Revolutionär, bis eben Luther seine Stelle einnehmen musste, aufgrund von Popularität. Thomas Müntzer, Mühlhausen-Pfarrer, hat natürlich gleich, wenn man so will, auch nicht nur gemerkt an diesen Thesen, sondern er hatte längst schon diese Diskussion. Das merken Sie, dass diese Thesen an einem bei einem Adressaten die größten Funken geschlagen haben, der gar nicht adressiert ist von Luther. Können Sie A merken, dass Luther politisch naiv war. Er hat seine Zeit überhaupt nicht kapiert. Oder in Klostermauern überhaupt nicht gemerkt, was draußen los ist. Müntzer wusste Bescheid. Und B hat er, als er merkte, dass die Übersetzungen nur so weggerissen werden, auch nicht geahnt, hat alles Erasmus ihm mühsam beibringen müssen, was er dort loszutreten offensichtlich bereit ist. Deutsche Texte aus einem alten Theorem, das sind ja keine modernen Sachen, Ablass, das gab es ja immer schon. Naja, nicht immer, aber ich kann ihn aus München-Gladbach drüben, die große Abtei. Die haben natürlich Ablässe verkauft. Völlig normal. Abt ist ein Bischof. Natürlich hat er Ablässe. Keiner sich darüber aufgeregt. Das heißt, dass diese Gruppierung jetzt, wenn das eventuell, was bei uns üblich ist, gar nicht erlaubt ist, oder man das gar nicht darf, oder noch schlimmer, wenn man damit betrogen wird, das ist ja die lutherische Spitze nachher. Das sagt er nicht den Leuten, aber das sagt er Albrecht. Bist du sicher, was du da tust? Woher weißt du denn, dass das gilt, was du da behauptest? Gibt es in der ganzen Bibel keinen Beleg für? Da kommt so langsam sola scriptura. Wo steht denn das, was ihr alles glaubt zu dürfen? Dass der Papst Sünden vergeben kann? Aber doch nur als Priester in der Beichte, wo denn sonst? Das will Luther nur wissen. Wo gibt es denn das alles? Auf dem Zettel durch. Weil sie merken, was da. Also wer lesen kann, je nachdem, woher er kommt, wer lesen kann und sagt, das ist ein guter Funke, der zieht in die richtige Richtung gegen Rom und die Kurfürsten gegen das Reich. Wenn man den so ein bisschen mit politischem Gewicht und irgendwann kommt die Formel gegen Rom, da lässt sich alles verbinden. Ich hoffe, Sie merken, dass dieser Dritte, ich hoffe, wenn Sie das merken, haben Sie sehr viel verstanden auch von der Spannung und ich hoffe, dass das hier ankommt, dass Sie Luther nicht in eine Sicht reinzwängen. Sie müssen ständig fragen, hat Luther das nur angestoßen? Haben andere ihm das abgenommen, uminterpretiert? Haben andere nur die Idee aufgegriffen, dass man bestimmte Dinge begründen muss mit einem, das ist ein neuer Dogmatismus natürlich bei Luther. Auch Luther ist dogmatisch. Und wie? Je sicherer er wird und je mehr Zustimmung er bekommt, wird er völlig dogmatisch. Die beiden haben sich nachher nichts geschenkt, Rom und Luther. Beide beharren auf ihre entsprechenden Basen. Die einen auf der Tradition, Luther auf dem Text. Die großen Kollegen von Luther eben immer wieder, Erasmus sagt, woher bist du sicher, auf die Idee ist Luther nie gekommen übrigens, woher bist du sicher, dass deine Interpretation des Textes, Luther ging, als er das gefunden hatte, was für ihn existenziell eine Erlösung und Befreiung war, was wir also rechtfertigen. Ich sage es mal salopp, aber das stimmt. Definitiv, ich werde es Ihnen zeigen, so da. Das ist Erlösung gratis. Als das kapiert wurde, war klar, was das für ein Angebot ist, was der Protestantismus darstellt. Wenn auch alles andere ihn weggenommen hat, die Werke weggenommen, dass die Befreiung, sie ist natürlich nicht ganz gratis, das verschweigt der Mensch, aber das kommt dann. Dass diese Befreiung kostenlos zu bekommen ist, das ist das Luthersche. Lateinisch heißt gratis, als Substantiv gratia, da haben Sie es. Sola gratia. Die Befreiung ist gratis. Jeder sagt, das, das. Als ich das mal rumgesprochen hatte, das ist doch ein Angebot, oder? Statt nach Rom zu pilgern und sein mehr. Also wenn das nicht eingeleuchtet hat, nach einer bestimmten Bedenkzeit, es ist ja unerklärbar, dass der entsprechende Nuntius nach Rom schreibt, in Deutschland, in Wittenberg, woanders, wo er hinkommt, da sind über 95% Lutheraner bereits zu Luthers Zeiten, geschätzt von ihm, was die Stimmung angeht. Er hat Rom gewarnt. Ihr glaubt nicht, wie die Leute hier auf Luther abspringen. Nicht nur um Geld zu sparen, sondern auch, das ist ein Riesenalternativangebot. Wir kommen noch dazu, Sola Gratia, die ganzen Soli. Aber damit Sie nur merken, Luther konnte was bieten. Er konnte nicht nur sagen, das braucht ihr alle nicht, ihr bekommt es umsonst. Ich werde Weihnachten noch seine Weihnachtspredigt mit reinbringen. Er sagt, das kriegt ihr alles umsonst. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich ausgebeutet, Angst und so weiter. Was Sie alles tun müssen und kennen den berühmten Satz von Luther: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist die Antwort. Ich sage es Ihnen schon vorweg. Luthers Antwort war, du bekommst ihn umsonst, den gnädigen Gott. Also wenn das keine Befreiung war, das müssen Sie jetzt, nein, Sie müssen es nicht, aber Sie können es kapieren. Wenn Sie die Voraussetzungen der damaligen Zeit hypothetisch unterstellen. Also, ich nenne Ihnen jetzt, zeige Ihnen mal eben die erste These. Ich nehme jetzt mal gleich eine Übersetzung, damit Sie jetzt gar nicht sich rumquälen müssen. Kommt hinten an, wir brauchen nur die erste. So, nur damit Sie mal eben reinhören. Ich lese Ihnen mal eben vor, das ist also eine Übersetzung, aber sie ist korrekt gemacht. Die erste These bei Luther heißt, indem unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, Zitat jetzt aus Matthäus, tut Buße, haben wir hier gute Matthäus-Kenner. Wie geht der Text weiter? War nur gemurmelt, aber ich glaube, es war richtig. Ja, sehr gut. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Ich habe darüber gesprochen, das müssen Sie jetzt alles im Kopf auch unterstellen. Das ist aber jetzt Matthäus-Zitat, also sagen wir mal 70, 80 nach Christus. Ich habe Ihnen immer gesagt, Endzeiterwartung ist die Rahmenbedingungen der damaligen Zeit. Auch Jesus. Er weiß nicht mehr als seine Gläubigen und Zuhörer. Die Welt ist kurz vorm Ende. Keiner hier in diesem Raum wird diese Prämisse heute teilen. Wir feiern nur symbolisch das Jahr, das Ende des Jahres. Wir wissen, das Helium entscheidet, wie lange diese Erde bewohnbar ist, wenn wir es nicht anders machen. Endzeiterwartung können Sie durchstreichen. Das ist ein Mythos, plausibler Mythos. Für uns kein Thema. Sie alles merken, was Sie alles abstreichen können. Luther geht von diesem Satz aus, er will ihn aber nicht exegetisieren, was ist damit gemeint, sondern das ist jetzt der wichtige Punkt. Er geht natürlich darauf, dass das jeder kennt. Er spricht ja zu Kollegen, natürlich kennen die den Matthäus auswendig. Dieser Satz soll, jetzt kommt seine Deutung, das ist wichtig. Wollte er, wer? Unser Herr und Meister. Sie müssen Luther immer ganz genau, wie alle Leute, ganz genau lesen. Er weiß, was Jesus mit diesem Satz, er hat nie gewusst. Wir wissen gar nicht, ob er von ihm stammt. Wir wissen nur, bei Matthäus wird behauptet, er stammt von ihm. Kein Theologe kann mehr wissen, als was Matthäus ihm geschrieben hat und was die Theologie sagt, ungefähr wann, wo hat Matthäus abgeschrieben und so weiter und so weiter. Ja, wir würden heute im Seminar sehen, völlig unkritisch, anders geht es gar nicht. Das Wissen war nicht da. Er geht von diesem Satz aus, das ist ein Jesus-Satz und ich weiß genau, was damit gemeint ist. Nämlich ist es gemeint, das ganze Leben des Glaubenden habe Buße zu sein. Denn, was Sie eben ergänzt haben, tut Buße, denn die Endzeit kommt, meint natürlich ganz was anderes. Nicht das ganze Leben, die haben ja gar nicht mehr viel Zeit. Es soll heißen, bereitet euch für das Ende. Also, denkt daran, es kommt Endgericht. Es wird gezahlt. Das heißt, dieser Satz, das sind die Endzeitreden, heißt, es ist nicht mehr viel Zeit, kümmert euch um euer Konto. Das Verhältnis zwischen Menschen und Himmel hat was mit entsprechenden Einzahlungen zu tun, ist klar. Ich habe Sie immer daran erinnert, dass in Rom die Götter, wenn sie ein paar Mal nicht geholfen haben, abgelöst wurden durch andere Götter. Vergessen Sie nicht, dass Sie hier sitzen, ist genau auf dieser Geschäftsebene passiert mit Konstantin. Konstantin ist die Wette eingegangen, wenn ich siege, wird Christentum. Er hat gesiegt. Die berühmte Mulvische Brücke. Ansonsten wäre es Christentum nicht, er hätte eine andere Religion genommen. Das heißt nochmal, Religion ist ein Geschäft, auch heute noch. Es wird doch niemand verzichten auf Dinge, wenn er nicht glaubt, das lohnt sich. Reif für ein Gespräch mit einem Psychologen. Sich selbst schädigen ohne irgendwelchen Gewinn. Es sei dann, er kann selbst genießen, dass er seine Triebe beherrschen kann und so weiter. Aber wieder seinen Gewinn. Klar. Aber nicht ohne Gewinn. Also, dass Religion sich lohnen muss, das Einfachste von der Welt. Auch für Luther. Völlig selbstverständlich. Der Text, meine also schon mal, ist nicht falsch, aber der Text hat einen völlig anderen Skopus. Endzeit, eben gesagt, bei Paulus, kümmert euch nicht um Fragen, Frauen und Männer, Kinder und Sklaven. Wir haben Wichtigeres zu tun. Kümmert euch um euer Seelenheil. Luther macht ganz was anderes daraus. Das ganze Leben ist Buße. Wann macht der Satz nur Sinn, wenn man was ergänzt? Gedanklich muss man jetzt was ergänzen, damit dieser Satz überhaupt in seinem Skopus verstehbar wird. Da ist noch. Ja. Ist alles richtig? Oder ich sage es deutlicher. Wogegen ist dieser Satz gesprochen, wenn es heißt, das ganze Leben ist Buße? Wogegen? Er hat ja ein Gegen. Wogegen? Sagen Sie, beschreiben Sie es irgendwo. Ja, oder ich sage es mal so. Gegen temporäre Buße. Klingt ein bisschen akademischer. Ich habe keinen besseren Ausdruck dafür. Temporär heißt, dieser Satz ist gegen die Werkstheologie. Den gab es aber noch nicht, den Begriff. Den müssen Sie aber hören und wissen überhaupt nicht. Da fängt es schon gewaltig an für Leute, die damals lesen konnten. Das heißt, seine Kollegen, aha, da wird sein Friedrich sich aber ganz schön drüber ärgern, wenn das ernsthaft wird. Tut Buße, A, eine sehr eigenwillige Interpretation von Luther. Sie merken, das sind die großen Autoritäten, die Bibel. Die werden aber sehr gezielt genutzt für den eigenen Bedarf. Klar, darf man. Nur man muss es merken, damit man merkt, wie einer, dass ein Erasmus sagt, steht das da? Natürlich steht das da. Deine Übersetzung. Ja, er sagte, wenn du alles natürlich problematisierst, ja, machen wir keine Revolution. Beides kann man nicht haben. Also, dieser Satz heißt, dein ganzes Leben muss Buße sein. Und der Gegensatz hieße, ich sage es jetzt mal, übersetze, was da nicht steht, aber jeder, das sind Experten, die das lesen. Das ist wichtig. Das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Darum musste das schiefgehen, was die daraus gemacht haben. Der Gegensatz heißt, dein ganzes Leben muss Buße sein und einzelne Bußkraftakte helfen dir überhaupt nicht. Wenn er es so gesagt hätte, hätten wir gedacht, das ist eine Frechheit. Das würde ja bedeuten, dass alles, nennen Sie mal Bußakte,
Wallfahrt.
Ich habe Ihnen immer gesagt, mein Sohn hat seine Frau da kennengelernt. Also, es gibt unglaublich viele, das sind aber schon moderne Übersetzungen nach Trier zu Pilgern Matthias. Ist also für Verlobungen und Heiraten unweit geeigneter Mann. Also die Wallfahrten. Sie wissen, diese Wallfahrten, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen früher, das war körperliche Kraftanstrengung, heute ja nicht mehr, soll es ja auch gar nicht sein. Es haben sich Menschen extra in die Schuhe alle möglichen Verwundungsmöglichkeiten, also Ärzte sagen, das ist der helle Wahnsinn, was sie alles gemacht haben, den Körper zu quälen, kein Wasser zu trinken, was alles. Das heißt, die Buße ist körperliche, wir nennen es mal körperliche Züchtigung. Sie können die Seele ja schlecht bestrafen, weil sie nicht wissen, wo die Hand abbei ist. Sie können nur, das ist übrigens auch wieder ein dickes Problem der Theologie, wir reden über die Seele, aber der Körper muss die ganzen Qualen der Seele ertragen.
Oder Bußbänder.
Haben Sie das mal? Kennen Sie das noch ein bisschen?
Ja, nicht aus eigenem Erleben.
Also, aber von anderen.
Nein.
Was Sie nur, das ist jetzt wieder, glaube ich, was Sie können, aber auch, wo Sie kaum noch finden, Sie können Leute fragen, was die alles getan haben, um sich selbst zu quälen. Ich nehme an, Sie würden mir dann auch zustimmen, kein vernünftiger Mensch quält sich, wenn er nicht sagt, das macht Sinn, oder? Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist evident. Es muss Sinn machen, das heißt, es muss sich lohnen. Nur mit dieser Beziehung kann Luther irgendwann mal sagen, was ist das für ein Gott, mit dem du? Natürlich. Ist eine Geschäftsbasis, die mit Gott über die Kirche natürlich mittels der Kirche abgeschlossen wird. Also, die Werke, Buße, temporäre Buße, also Bußakte, Wallfahrt, weiter. Almosen geben, also Verzichtleistung, dass sie viele Dinge sich nicht erlauben. Nehmen Sie das, was wir jetzt hatten, was Sie alles nicht, nehme ich an, Sie halten das nicht ein. 40 Tage Fastenzeit um Weihnachten rum. 1. November bis 6. Februar. Nur die drei Weihnachtstage frei. Ein Drittel des Jahres Fastenzeit bei ohnehin schmaler Kost. Ein Drittel. Das heißt, Sie quälen Ihren Körper, dass Sie dann natürlich wissen, je nachdem, 33, 35 Jahre alt werden. Luther ist relativ alt geworden, hat ja auch gefressen wie ein Tag. Er mochte das, wir auch. Und so. Das heißt, diese entsprechenden Akte, weitere Verzichtleistungen, Geld geben, weiter.
Zölibat.
Ganz wichtiger Punkt. Lebenslanger Verzicht auf den mächtigsten Trieb, den der Mensch kennt. Wenn Sie diesen Satz nicht unterschreiben, liegt das in Ihrem Alltag. Er ist es aber. Und dieser Trieb zählt auch nur, Sie wissen, die Kinder kamen spät, Maria hat ihre Kinder bis 18, 19 Jahre bekommen.
Deswegen haben Sie gesagt, temporär.
Ja. Das heißt, Sie haben recht, den Begriff temporär auch so zu benutzen. Ich wollte Ihnen aber sagen, diese Temporalität macht Sinn biologisch, weil die gesündesten Kinder natürlich in dem Alter kommen. Nicht in dem Alter, wo bei uns zum ersten Mal versucht wird, mit 27 ein Kind in die Welt zu setzen. Weiß jeder. Nochmal. Zölibat, Sie wissen, im katholischen Bereich immer noch strittig, brauchen wir nicht drüber reden, dass der Zölibat aber eine der größten Verzichtsleistungen ist, die je Menschen sich ausgedacht haben, muss man nicht lange erklären. Ich biete nur etwas, wieder vernetzt, nach Bonn. Herr Hardy ist der Autor dieses Textes, nachdem die Ausstellung gemacht worden ist, die kurze Geschichte der Menschheit. Harari hat, aber das ist in dem Buch nur alles nachzulesen, alle Eliten, soweit sie aus der europäischen Denkgeschichte rekonstruierbar sind, auf Zölibat untersucht. Und natürlich gemerkt, was jeder weiß, wenn er es wissen will, dass das dann kein katholisches Problem ist, sondern ein prinzipielles Problem von Eliten. Das ist wichtig. Eliten. Eliten weisen sich dadurch aus, dass sie das, was alle glauben, müssten sie haben, freiwillig verzichten. Wir kennen das riesige Mönch, ich sage nicht Horden, riesige Mönch, sondern Talen, in den buddhistischen Ländern. Absolutes Zölibat. Entscheidend nur, da merken wir den kleinen Unterschied zu unserer kleinen westlichen Enklave hier. Es ist eine Ehre, ein Kind im Kloster zu haben. Von daher ist verstehbar, dass Luther und so weiter oder viele ab vierten Jahr, zum Beispiel seine spätere Frau ist mit 4 Jahren ins Kloster gegeben worden. Aus klugen Gründen. A, braucht sie keinen Mann. B, lernt sie dort etwas. Das ist die Bedingung, die Kompensation, weil sie keinen Mann braucht. Sie muss etwas leisten im Kloster. Sie müssen selbstständig sein. Sie ist ja gut ausgebildet. Hätte sie nie als Frau bekommen, was Deborah, das heißt Luther, hat im Kern durch diese kluge Frau, die im Konvent natürlich was leisten musste, auch sprachlich. Die hat gearbeitet, hat sich was beigebracht, die hat lesen können. Konnte die ja alle, die konnte Latein. Konnte die ja gar nicht. Er war froh, dass die alles konnte. Klöster waren schon, die Frauenklöster besonders natürlich. Weil sie, die mussten keinen, aber die meisten sind nicht ins Kloster gegangen, weil sie keinen Mann dienen wollten, das ist eine kleine Minderheit, sondern die meisten, weil sie überzählig waren und keinen und Erbe und so weiter. Ist alles klar.
Gab nicht genug.
Entscheidend nur, Harari, das ist immer wichtig, ich hoffe, Sie merken, weil ich über ihn sage, wenn Sie sagen, wie können wir noch heute Zölibat, das ist wieder ein deutsches Problem, fragen Sie den Dalai Lama, der sagt, das ist doch kein Thema, das ist selbstverständlich. Nur diese Verzichtsleistung schafft das Renommee dieser Autorität. Natürlich eine Abwertung von Sexualität ist implizit damit gegeben. Aber jeder Theologe weiß, dass sein Zölibat eine Ausnahmeerscheinung ist, insoweit ist die Menschheit dadurch nicht bedroht. Die Pille bedroht unsere entsprechenden Nahrungsprobleme, nicht der Zölibat, klar. Also, eine der entscheidendsten, und da merken Sie, dass heute über den Zölibat nur gewitzelt wird, zeigt, dass wir kein Verständnis mehr dafür haben. Aber dieses Nichtverständnis kommt daher, dass der Katholizismus im Kern dem Protestantismus sofort Recht gegeben hat. Warum sollen die nicht vernünftige Ehemänner auch sein? Und noch viel wichtiger, das haben die wenigsten natürlich gleich mitgeredet, aber das wissen wir ja heute, warum sollen wir uns diese Intelligenzschmiede des Pfarrhauses freiwillig vergönnen? Was meinen Sie, was aus katholischen Fachhäusern gekommen wäre? Gar nicht auszudenken. Haben wir nichts gegen, ne? Das wäre ein edler Wettstreit geworden. Wer hat die schönsten Kinder, oder was? Eigentlich die klügsten wollen wir haben. Schön. Sehr theologisch uninteressant. Also Zölibat, nicht aus der heutigen Diskussion, sondern Elitenanstrengung. Um des Himmelsreiches willen. Verzichte ich. Die Nonnen sind alle verlobt. Das heißt, sie zeigen sogar, dass sie einen besseren Verlobten haben. Ist nach außen gezeigt. Und solange, ich hoffe, Sie merken das, solange eine Bevölkerung das honoriert, ja, Bett ist eben für die anderen. In dem Sinne gab es nie ein Legitimationsproblem für Klöster, sondern im Gegenteil, da reinzukommen. Wie mir sagt, die Mauern sind nicht dafür da, dass sie weglaufen, oder die wollen nicht alle haben. Im Essener Konvent brauchten sie 16 Generationen Hochadel, um überhaupt reinzukommen. Der Hochadel war froh, dass er Essen hatte, für alle unverheiratbaren Töchter. Und sie verlieren nicht, dass das Kapital auch im Kloster bleibt nicht. Also Zölibat will nur sagen, hypothetisch ganz oben anstecken. Insofern ist Luthers Vater, können Sie sagen, ein sehr säkularer Typ schon. B, er hatte längst gemerkt, dass man mit Theologie kein Geld machen kann. Es sei denn, man steigt in das Geschäft ein, aber das wusste er nicht. Er ist natürlich in die Bergwerksgeschäfte eingestiegen und hat Geld gemacht. Dass dieser Vater von seinem Sohn nicht, was Luther von seinem Sohn erwartet hat, dass er Theologie macht, natürlich die vornehmste Wissenschaft, klar. Sie hat den größten denkbaren Gegenstand. Dass Medizin nicht gleichwertig sein kann wie Theologie, ist ja klar, behandelt ja nur den Körper. Psychologie gab es damals noch nicht. Das heißt, Luthers Vater fällt insoweit aus dem Rahmen raus, dass er für seinen Sohn einen Beruf haben will, der ihm Einfluss und Geld verschafft. Also ein sehr moderner Kopf, wenn man so will. Wenn heute, weiß ich aus einigen Erfahrungen, wenn heute Kinder sagen würden, ich will Theologie studieren, sagen die Eltern, du, das überlegt ihr aber wirklich noch. Die sind nicht stolz, soll ich sagen. Oder meinst du evangelisch? Wenn du konvertieren willst, tu das. Aber katholischer Priester. Das heißt, völlig andere Bewertung von der Gesellschaft insoweit. Ich habe es nur bewusst gemacht, damit Sie merken, dieser Verzicht, und Sie merken, wie konsequent Luther ist. Ich behaupte, Luther wäre gerne im schwarzen Kloster geblieben. Ist ja auch immer drin wohnen geblieben. Hat die Bude nur umgebaut. Umbauen lassen. Aber die Gute von Boram ist ja nicht umsonst von Grimmschen gekommen mit ihrer ganzen Meute. 12 Nonnen oder wie das war. Werden Sie die mal los unter Professor? War gar nicht so einfach. Melanchthon hatte auch keine Lust. Das waren alles Leute, die hatten ganz andere Ambitionen. Und die sollten jetzt Frauen, die Mann suchen. Spannende Geschichte, was da in Wittenberg los war. Und eine tolle Idee, dass Luther nicht gekniffen hat, sagt, das ist nicht mein Problem. Er hat gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Ich wollte damit nur sagen, die Verzichtsleistung, die müssen Sie mal ganz ernst nehmen, um auch diesen Schritt, den Luther gegangen ist, ernst zu nehmen, dass er sagt, ich gehe jetzt auch in die Praxis, oder ich bringe die Reformation in die Umsetzung eines anderen Lebensstils. Luther musste diese neue diese neue Lebensform erfinden. Es gab vorher, das müssen Sie sich mal klar machen, es gab vor Luther kein, keine Pfarrfamilie, nennen wir mal so den Begriff. Das ist eine luthersche Idee. Er hat damit angefangen, sich Priester als Väter vorzustellen, undenkbar war das. Er hat das Undenkbare gemacht. Mit einem Riesenerfolg, wie Sie wissen. Einem Riesenerfolg. Also insoweit habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Das sind aber nur die größte Buße ist Zölibatär. Die allergrößte Buße jetzt noch hinzu. Zölibatär ist man nicht nur, kann man auch als Pfarrer sein, die meisten sind es auch, heutzutage noch. Die größte Verzichtsleistung, die das Christentum, und Luther hat es ja selbst gewählt, ist eine Klosterexistenz. Also Anachorese heißt das terminologisch. Man zieht sich aus der Welt zurück und zeigt das, indem man seine Haare ändert, seinen Namen ändert. Wer Gutes Erinnerungen hat, ich habe Weihnachten, im letzten Weihnachten vom Kloster als der Ersatzfamilie gesprochen. Große Idee von Sloterdijk. bis 1968 alles Ersatzfamilie gewählt, um die natürliche Familie endlich loszuwerden. Das Kloster war die entsprechende Ersatzfamilie und sie hatten die Wahl im Schnitt zwischen 18 oder 19 Klosterfrauen. Und er hat bewusst einige gewählt, nämlich Augustiner-Eremiten, sehr strenger Orden. Arm und sehr streng. Aber keine intellektuellen großen Köpfe. Die sind bei den Dominikanern. Die also in Köln die Universität beherrschen. Also, das Klosterleben heißt, ich habe Ihnen ein paar Mal gesagt, wenn Sie von einem frechen, aber spannenden Text von Sloterdijk, ist klar, kein Eremit, aber er findet das die Idee. Das Kloster lebt ja nicht nur vom Zölibat, Gehorsam, Armut, das sind die drei. Alles das, Sie können auf der anderen Seite natürlich aus der Erfahrung von Klöstern wissen, wenn alle Personen, das ist wieder eine Erfindung natürlich der Reformation, calvinischer Prägung, alles gleich vernetzen, wenn alle in einem Kloster verzichten, Kloster hat normal 40, 50, 80, 90 Teilnehmer, wenn alle auf Privatbesitz verzichten, muss die Gemeinschaft reich werden. Sie kann gar nichts dagegen tun. Weil aller Gewinn reinvestiert wird. Also sie machen das, was alle richtig machen. Was der Kapitalismus nachher, natürlich, ganz schnell, habe ich Ihnen gesagt, Calvin sagt. Oder Max Weber. Calvin ist natürlich die Theorie des Kapitalismus. Hat Calvin nie gewollt, aber die Idee ist dahinter. Das heißt, dass die Klöster unweigerlich reich wurden, weil sie alles an einem Ort hatten. Sie wussten genau, wie man Wasserräder baut, wie man, guckt sich mal an, in Himmerhut und so weiter, was sie haben an Fischstäbchen und alles perfekt da. Fließend Wasser. Heute natürlich suchen sie Leute, die die ganzen Riesenbauten haben wollen. Andere Welt. Also, nenne ihn jetzt nicht noch alle möglichen anderen Verzichtsleister, aber ich hoffe, Sie verstehen von Sloterdijk den Band Weltflucht, nennt er es. Die Weltflucht der Mönche. Hoch angesehen, dieser Akt. Eltern waren stolz. Ich kenne das noch aus Verwandten. Ich habe ein paar Vettern gehabt, älter als ich. In einer Familie unter 8 Kindern 2 Theologen. Die Mutter war stolz. Sie sagte mir, ich habe der Kirche 2 Söhne geschenkt. War ihr Stolz. Und 2 Töchter gleich mit als Haushälterin. Da merkt man den kleinen Unterschied. Die Söhne in Paris Theologie studiert und dann in Magdeburg freiwillig in die DDR gegangen. Klar, kein Priesternachwuchs. Freiwillig in die DDR, war damals der große Austausch. Wir hatten jede Menge Priester im Überfluss. In der DDR erfolglos Mission betrieben. Aber immerhin, wenn man sich überlegt, der Stolz der Familie war das. Wir haben 2. Und die nicht hier in eine schöne Fachstelle, sondern in die DDR, Magdeburg. Und wir konnten dann als Verwandte immer versuchen, Geld zusammenzubekommen, damit das Auto, was ewig kaputt war, natürlich wieder mit deutschen, westdeutschen Material und so weiter. Also wir haben die Mauer schon damals versucht zu unterwandern. Hat aber nichts geholfen, aber die DDR ist genauso moralisch wie wir. Das ist ein anderer Grund. Ist das angekommen, dass diese Idee, Verzichte zu leisten, um eines anderen, höheren Wertes willen, dass das ist jetzt wichtig, wenn Sie den Luther und seine Kritik substanziell verstehen wollen. Das ist im Kern ein Geschäftsmodell. Obwohl das kein Theologe natürlich so deutlich gesagt hat, aber ist es natürlich. Alles Verzichten ist natürlich, Jesus selbst hat es gesagt, euer Lohn wird groß sein im Himmel. Das ist dieser Binärgrund. Alles, was euch hier versagt, ich hoffe, bei Ihnen klickt sofort wieder, der große Marx-Satz. Das sind die Blumen an den Ketten. Genau. Alles, was ihr hier euch versagt, es wird euch angerechnet in einer anderen, besseren Währung. Das ist die große, diese Spur. Das haben sicherlich auch viele andere so gesehen, dass das, aber gesagt, es verdienen zu viele daran. Und Luther war wenn man so will, aufgrund seiner Naivität oder, wie Heine sagt, seiner göttlichen Brutalität. Göttliche Brutalität in der Lage zu sagen, ich nehme überhaupt keine Rücksicht, auf mich nicht, auf andere nicht. Ich werde das angehen. Ein Stichwort noch, damit Sie wissen, wo wir nächstes Mal sind. Das ist alles nur in dem Vers, im ersten Thesiger drin. Die heißt, euer ganzes Leben sei Buße und eure Verzichtsleistungen auf irgendwas, was ihr macht, Essen, Hunger, kein Fleisch essen, keine Frau berühren, alles, Luther sagt, habe ich nichts gegen. Entscheidend, du bekommst nichts dafür. Natürlich alle sagen, ja, wer tut dir das weiter, wenn ich nichts dafür bekomme? Du bekommst nichts dafür. Sondern dein ganzes Leben muss eine Bußaktion sein. Du sollst dich dein ganzes Leben fasten. Er führt später auf, was er damit meint. Buße heißt nicht, über Werke sich irgendetwas erkaufen können. Sie müssen den nächsten Schritt nur noch sagen, der Ablass, ich nehme an, Sie erkennen, jetzt muss der Begriff Ablass kommen. Sie müssen nur noch einen Satz einfügen, das mache ich nächstes Mal, aber hier sage ich Ihnen schon mal. Sie müssen diese ganzen Verzichtsleistungen ein bisschen großzügiger auslegen. Dass Sie diese Verzichtsleistungen nicht alle selber bringen müssen, sondern Sie können sie auch monetär. Und ein Beispiel, ein ganz großer Ablass ist bei der Rom-Wallfahrt. Da müssen Sie dann bestimmte Kirchen in Rom, müssen Sie sich vorstellen, zu Fuß erstmal dahin zu kommen. Das ist also abenteuerlich. Die Idee war, wenn das Leute, ist ja auch, ich meine, die Idee ist, klingt ja ganz gut, wenn Leute ja das gar nicht leisten können, körperlich über die Alpen zu gehen. Wie sollen die das alle machen? Aber die wollen einen Ablass. Du kannst auch die Kosten, ich hoffe, Sie merken jetzt wird es spannend, die wahrscheinlichen Kosten einer solchen Rom-Wallfahrt, die ist mit einem riesen Ablass verbunden. Hat ja auch Luther kassiert.
17.000 Jahre.
Den können Sie auch, ich sage es erstmal unvorsichtig, monetär bekommen. Und wir geben Ihnen dann schriftlich, dass Sie bezahlt haben, wenn Sie das überwiesen haben. Ich hoffe, Sie merken jetzt, jetzt ist die Spur erkennbar, dass ich aus dieser entsprechenden Technik des monetären Entgeltes und der nächste Schritt, die Ausweitung der Ablässe auf Tote bereits, dann wird es spannend. Also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder. Sie müssen nur merken, jetzt ist die Spur gelegt. Und diese Spur geht Luther noch 1510 in Rom. Er gewinnt einen vollkommenen Ablass. Und einen großen Ablass für sich, indem er die Kirchen alle abgeht und einen für seinen Onkel. 1510 noch. 1515 hält er seine große Vorlesung über den Römerbrief. Das heißt, da, an dieser Stelle, bei der Vorbereitung dieser Vorlesung, zwei Bände, ich werde sie Ihnen nennen, können Sie auch bestellen, ich habe sie zu Hause, in dieser Vorlesung, da stehen die wichtigen Déjà-vus von ihm, die dann 17, zwei Jahre später, nicht vor 20 Studenten, sondern Kollegen angeboten werden. Ich hoffe, Sie merken jetzt, der Ablass ist, wenn man so will, eine Bußübung, die monetär leistbar ist. Und jeder merkt wahrscheinlich, wenn Sie so übersetzen, ich behaupte aber, das ist, ich will damit die Gefahr andeuten, die damit gegeben ist. Nicht alle haben das gewollt, aber die Türen sind geöffnet für eine perfekte Pervertierung der Idee. Und wenn erstmal das Geschäft läuft, dann werden mir zig Gründe einfallen, an denen ich einen Ablass binden kann. Und dann verstehen Sie, darum sage ich Ihnen immer, wenn Sie in Rom sind und genießen die Sixtina, sie ist mit Ablassgeldern bezahlt.